Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Es ist die 49. Folge und herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Sommerpause. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, denn mit dieser Folge starten wir mit einer neuen Podcast-Serie. Wir beginnen bereits mit der 6. und auch aktuell mit der letzten Jinzil-Region und widmen uns in den nächsten Folgen Israel und dem israelischen Markt. Wir haben wieder spannende Gäste vorbereitet, die uns ihre Insider-Tipps und Tricks verraten werden. All jene, die planen, nach Israel zu expandieren, sind hier genau richtig. Ich schlage vor, wir starten gleich, Fabian, in die erste Folge zu Israel. Was sagst du dazu?
Absolut, lass uns loslegen. Ich freue mich bereits auf unsere nächsten Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und mit Israel behandeln wir auch einen sehr interessanten Markt mit vielen Facetten. Um einen ersten Einblick in den Markt zu bekommen und zu sehen, wofür Israel steht, starten wir auch diesmal wieder mit Market and Industry Insights und geben euch in der ersten Folge zu Israel die wichtigsten Hard Facts. Und wer könnte uns einen besseren Einblick in den Markt geben als der österreichische Wirtschaftsdelegierte für Israel persönlich?
Kein besserer kann das. Und so starten wir in die Israel-Serie hinein. Heute bei uns zu Gast ist Markus Haas. Er ist der österreichische Wirtschaftsdelegierte für Israel und Palästina und damit am Schnittpunkt der Kulturen und Religionen. Vor Israel war Markus Wirtschaftsdelegierter in Algerien. Seine ersten Erfahrungen mit Startups sammelte er im Melting Pot New York. Aber auch der Nahe und Mittlere Osten ist ihm von den ersten Entsendungen nach Damaskus und New Delhi bekannt. Mit Füßlau Mineralwasser aufgezogen, sprich in Bad Füßlau aufgewachsen, hat Markus Wirtschaft in Wien und Paris studiert und seine Ausbildung mit dem Diplomlehrgang an der Diplomatischen Akademie abgerundet. Mittlerweile lernt Markus sogar Hebräisch. An Israel fasziniert ihn die legere Mentalität, die Problemlösung in den Vordergrund stellt. Auch dass Israel ein kleines Land ist und viele Verbindungen kürzer und direkter als in Österreich sind, zumindest gefühlt, macht das Zurechtfinden leichter. Diese Verbindungen knüpft und baut Markus für die Außenwirtschaft Austria aus und öffnet so Türen für österreichische Startups und Unternehmen. Außerdem macht es ihm Spaß, an den neuesten Technologien dran zu sein, sie für österreichische Corporates zu scouten und darüber zu berichten, wie er es denn gerne mit Videos auf LinkedIn tut. In dieser Folge geht es also darum, wie Israel zur Startup Nation wurde und was sich österreichische Startups und Unternehmen von den Success Stories, aber auch von ein paar Fehlern abschauen und daraus lernen können. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Markus. Hallo Markus, schön, dass du bei uns heute im Podcast bist. Freut uns, dass du dabei bist und wir starten gleich einmal, dass ich dich bitte, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen.
Ja, hallo und danke vielmals, dass ich dabei sein darf. Shalom, shalom aus Tel Aviv. Markus Haas, mein Name. Es gibt eine bekannte israelische Schauspielerin, die Shira Haas. Insofern ist es hier immer leicht, meinen Namen zu platzieren. Ich komme aus, wie in Wien geboren, mit dem guten Füßlauer Wasser aufgewachsen. Und mein Herz schlägt aber in Salzburg. Insofern sehe ich mich als Österreicher, Europäer und ja, jetzt auch halb Israeli. Ich war vor Israel, ich kenne auch die andere Seite des Golan sozusagen, war bei meinem ersten Posten in Damaskus und bin schon 2007 mal nach Israel gekommen. Hat mich schon damals fasziniert, hätte mir aber nicht gedacht, dass ich auch mal beruflich herkommen werde. Und bin jetzt seit einem Jahr in Tel Aviv, mitten in der Pandemie gekommen, war natürlich auch eine spannende Zeit. Was mir momentan noch ein bisschen abgeht, sind Delegationen, weil ja Israel hält da ziemlich den Deckel drauf. Aber ich hoffe, das kommt auch wieder mal.
Perfekt, super. Danke für die Intro von deiner Seite, Markus. Traditionell starten wir dann auch immer so ein bisschen in die Country Insights. Kannst du uns ganz kurze Infos geben zu Israel per se? Es ist ja ohne das in aller Munde zurzeit, Corona-bedingt, wie du schon gesagt hast, als Vorreiter, Technologiereiter. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Parameter sagen von dem, was du miterlebt hast und was du siehst in Israel.
Ja, ganz kurz zu Corona. Also Israel war ja oder ist in der Pandemie. Die Post-Corona-Zeit, die kommt ja nicht mehr, aber immer so einen Schritt voraus. Und das war ganz interessant zu beobachten, weil einerseits sich nicht alles mit Technologie lösen lässt, in Israel ist man sehr technologieaffin. Aber zum Beispiel das Contact Tracing hat ja auch nicht mit digitalen Helferlines geklappt. Aber es lässt sich schon einiges besser mit Technologie lösen. Der grüne Pass wurde hier zum ersten Mal eingeführt. Und wie gesagt, man ist hier auch sehr pro Technologie und pro Wissenschaft. Ja. Also die Akzeptanz der Impfung ist hier auch recht hoch. Und mittlerweile verabreicht man hier auch die dritte Impfung schon. Und die haben auch schon über zwei Millionen Menschen in Anspruch genommen. Momentan gehen die Zahlen auch wieder runter ein bisschen, hängt natürlich auch mit den jüdischen Feiertagen im September zusammen und dass sich die Leute weniger testen lassen. Aber wir hoffen halt immer, dass es zu einer Öffnung kommen wird, auch für den Tourismus, weil für unsere Geschäftsreisen ist es auch immer schwer herzukommen. Vielleicht ganz grundsätzlich zu Israel als Markt. Wir haben ja eine ähnlich große Bevölkerung, 9 Millionen Menschen, wobei die Israelis sich viel fleißiger vermehren als wir. Bevölkerungswachstum von knapp unter 2%, das ist eigentlich eines von Entwicklungsländern in einer Hochtechnologienation versteckt. Und insofern ja, werden sie uns diesbezüglich bald überholt haben. Das Land wird bis 2050, wenn sie so weitermachen, auch das zweitdicht besiedelste Land der Welt sein. Das ist auch ganz interessant. Insofern ist natürlich von der Wirtschaftsstruktur alles, was mit Ernährungssicherheit zu tun hat, alles, was mit Bauwirtschaft zu tun hat, von immenser Bedeutung und hat auch entsprechendes Wachstumspotenzial. Also unsere Exporte nach Israel, die im ersten Halbjahr 2021 auch um erfreuliche 15% gewachsen sind, konzentrieren sich da auf pharmazeutische Erzeugnisse, auf Maschinen aller Art, wie auch in anderen Ländern Kunststoffe. Da ist jetzt nicht so viel Unterschied von den Hard Facts. Das, was Israel interessant macht, ist ja, dass es eine Startup Nation ist und dass hier der Dienstleistungssektor vor allem stark ist. Und das hat auch dem Land sehr gut durch die Pandemie geholfen. Also 2020 ist das Wirtschaftswachstum auch kaum eingebrochen, minus 2,4%, das ist im internationalen Vergleich eigentlich fast vernachlässigbar. Ja, und jetzt fließen schon wieder die Gelder in Hülle und Fülle für die Startups, dass es einfach schwindelig wird. Da kommen wir dann wahrscheinlich auch sonst noch dazu.
Genau, sicherlich eben gerade dieser Spannungsbogen zwischen Israel als Hightech-Nation und dann noch der kulturelle Unterschied zu anderen europäischen bzw. auch asiatischen Ländern, da wäre Israel dazu zählen zu unseren Zielregionen, aber die anderen ja doch tatsächlich Südostasien, Zentralasien abdecken. Aber bleiben wir doch noch beim Stichwort Startup Nation. Warum ist Israel zur Startup Nation geworden?
Naja, einerseits das Offensichtlichste ist, es ist Nation Branding at its best. Ja? Also es gibt ja ein Buch, das heißt The Startup Nation, das findet man in jedem Büro, das gehört quasi zur Grundausstattung dazu. Ist vor ca. 10, 15 Jahren geschrieben worden. Das betet dir jeder Israeli rauf und runter. Man muss ein bisschen in die Geschichte schauen, in die nicht allzu lange Geschichte des Staates Israel. Und wenn man sich anschaut, dass die Leute eigentlich von aller Herren Länder gekommen sind, Einwanderer waren und eigentlich dieses Land aufgebaut haben, so wie es zumindest die israelische Erzählweise, dann sieht man schon, dass sie sich in einem quasi widrigen Umfeld beherrschen mussten, dass sie nicht fruchtbares Land bewirtschaftet haben. Und diese Stories, wie die Kibbuze aufgebaut wurden, das sieht man schon. Ja, die Leute mussten zusammenhelfen, um wie gesagt zu überleben. Und dieser Melting Pot, den Israel hier darstellt, wir haben ja Juden aus dem Jemen, aus Nordafrika, aus dem ehemaligen Ostblock, aus Westeuropa natürlich. Und dieser Melting Pot macht das Land schon sehr interessant und fruchtbar. Auch eben für Ideenreichtum. Ja? Das ist Punkt 1, dieser Melting Pot und das Aufbauen von Sachen. Der zweite Punkt ist das israelische Militär. Hier muss man wissen, dass die Israelis, Männer wie Frauen ein bisschen kürzer, aber nicht viel, fast 3 Jahre ihres Lebens im Militär verbringen. Das ist schon ein life-changing period of life für die Israelis. Da werden während dieser Zeit, wird man nicht nur vom Jungen zum Mann oder vom Mädchen zur Frau, sondern man baut sich auch die Connections auf, die man für den Rest des Lebens, die man dann braucht. Innerhalb von 3 Jahren sieht man natürlich das Land von allen Ecken und Enden, ist mit zig Leuten zusammengewürfelt. Und man sagt ja, dass man durchschnittlich 5 Verbindungen braucht, um quasi zum Staatsoberhaupt zu kommen. Hier in Israel sagt man, es reichen 2. Ich habe selbst schon etliche Male erlebt, wie kurz die Verbindungen sind und wie man dann eigentlich auch aufpassen muss, muss man sagen, wem man was sagt, weil es kommt irgendwie alles wieder zurück. Was ich sagen will, ist, dass die Wege sehr kurz sind und dass dieses Netzwerk, das man im Militär aufbaut, sehr wichtig ist. Aber im Militär übernimmt man auch sehr früh Verantwortung und ist verantwortlich für Teams und Budgets, die jene übersteigen, die die meisten von uns in ihrer Karriere im normalen Berufsleben eben übersteigen. Ja. Das ist auch ein wichtiges Learning, das dann in weiterer Folge bei der Gründung von Startups hilfreich ist. Und natürlich, jetzt ist der dritte Punkt beim Militär, man lernt Technologien kennen, die doch sehr sensibel sind, die auch quasi mit der Formel 1 zu vergleichen sind. Israel ist ja rüstungstechnisch sehr, sehr gut drauf. Nicht umsonst, sage ich, ist das Thema Cybersecurity auch im zivilen Sektor in Israel so entwickelt. Also da werden viele Learnings dann in der Folge auch umgesetzt in Unternehmensgründungen. Das war jetzt der zweite große Brocken, das Militär. Und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt und das ist der Staat. Der Staat hat erkannt, dass er eigentlich gutes Geld machen kann, wenn er Firmengründungen und Startups ermöglicht und fördert. Und hier gibt es eine Authority, die Israel Innovation Authority, die Programme auflegt oder eigentlich Geld zur Verfügung stellt, wo sich dann private Investoren darum bemühen können, diese Förderungen zu erhalten, wenn sie Inkubatorenprogramme aufsetzen und quasi ein Umfeld schaffen, um Firmen zu gründen. Und Israel hat auch so eine First-Loss-Risikoversicherung, wenn man will, wo sie einfach ein sehr investorenfreundliches Klima schaffen. Und da muss man sagen, das zahlt sich im Endeffekt aus für den israelischen Staat. Also die verdienen auch über diese Schiene ganz gut Geld. Und das ist, würde ich sagen, der dritte wirklich große Punkt, der die Startup Nation ausmacht.
Super, super spannende Insights von deiner Seite, Markus. Gehen wir vielleicht an den Schritt raus, gehen wir wieder zurück nach Österreich. Du begleitest ja tagtäglich österreichische Unternehmen, die nach Israel internationalisieren wollen. Wenn wir jetzt davon sprechen, was sind denn so die ersten Schritte oder die ersten Tipps, die man mitgeben kann? Wo fängt man an als junges österreichisches Startup? An wen kann man sich wenden? Nona Nett, an die Außenwirtschaft Austria, bitte alle noch einmal hinter die Ohren schreiben. Und welche Strategien benötigt man am israelischen Markt? Aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast.
Naja, die Frage ist immer, was ist das Ziel? Ja? Ist Israel als Markt das Ziel oder ist, wie es für die israelischen Firmen, wie es für die israelischen Startups der Fall ist, der Weltmarkt das Ziel? Ich würde mal 2 Sachen da unterscheiden. Das eine sind unsere österreichischen klassischen Exporteure, sage ich, die Maschinen und Anlagen vertreiben. Ja? Für die ist Israel ein klassischer Vertretermarkt. Die wenigsten haben hier eine Niederlassung gegründet. Die eine Niederlassung gegründet haben, haben sie teilweise wieder geschlossen. Also Niederlassungen kann ich an beiden Händen abzählen. Mhm. Insofern ist es, wie gesagt, für unsere klassischen Exporteure ein Vertretermarkt. Ich muss auch dazu sagen, Israel und Palästina sind ja 2 Territorien und viele israelische Vertreter bearbeiten auch den palästinensischen Markt. Es gibt auch manche palästinensische Vertreter, die den israelischen Markt bearbeiten. Aber es ist im Prinzip ein wirtschaftlicher, zusammenhängender Kreislauf. Das sei nur als Footnote hinzugefügt. Wenn wir jetzt auf den zweiten Fall zugehen, nämlich die Startups, die ja im Prinzip den Weltmarkt im Auge haben oder zumindest haben sollten. Hier ist es so, dass die israelischen Startups natürlich als erstes in die USA gehen. Also der Blick geht immer in die USA. Und erst in einem zweiten Schritt nach Europa, weil wir halt komplizierter sind, weil nicht eine Sprache, weil etc. etc. Und in einem dritten Schritt nach China. Und hier ist, glaube ich, die Kooperation mit israelischen Firmen sehr wertvoll. es braucht kein Startup zu kommen und zu sagen, sie bekommen hier Investoren aus Israel, die in Österreich investieren. Aber wenn ich sage, als österreichisches Startup, ich setze mich nach Israel, ich kooperiere mit den Leuten dort, nehme teil an einem Inkubatorprogramm, was es auch gibt, wurde zum Beispiel erst gerade aufgelegt im Bereich von Canatech und bearbeite von hier aus den Weltmarkt, dann ist das eine durchaus gute und wahrscheinlich zielführende Strategie. Allerdings ist natürlich das Small Print im Detail oder der Haken im Detail, weil natürlich die Gelder, die hier als Fördergelder ausgeschüttet werden, haben zur Bedingung, dass das IP, die hier entwickelt wird, auch im Land bleibt. Ja. Da muss man dann schon sich auch bewusst sein, dass eine Firmengründung in Israel heißt, dass man auch längerfristig hier sein muss und sich nicht nur die Gelder abholen kann. Aber man kann zum Beispiel sich hier finanzieren lassen und die Vertriebsstruktur dann in anderen Ländern aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit.
Und weil du vorher gemeint hast, dass man ja oft nur zwei Connections braucht, bis zum Start so überhaupt zu kommen, ist das dann sicherlich auch hier ein besonderer Punkt und sehr hilfreich, wenn ich dann den Weltmarkt aus Israel bediene durch die vielen Vernetzungen.
Das Netzwerk hier lässt sich relativ leicht stricken, sogar in Corona-Zeiten. Der Vorteil, wie gesagt, dass fast jeder jeden kennt und dass die Türen relativ offen stehen. Wenn ich jemanden auf LinkedIn anschreibe, wenn ich jemanden treffe und sage, setzen wir uns eine Viertelstunde zusammen, diskutieren einmal, wo sind gemeinsame interessante Punkte, die wir entwickeln können, dann hat eigentlich fast jeder Zeit. Es sagt niemand, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich? Also diese Skepsis, die bei uns in, ja, sag mal, in Europa doch ein bisschen herrscht manchmal, die gibt's hier eigentlich nicht. Das ist, wie gesagt, dieses gemeinsame, lass uns etwas aufbauen, diese Mentalität. Die Leute nehmen sich kurz Zeit und wenn es interessant ist, dann wird es auch länger. Und wenn nicht, na gut, dann hat man halt einen Kaffee getrunken und eine Viertelstunde verschissen quasi. Aber man kennt halt wieder wen und weiß, in welche Schublade der gehört und wann man die dann aufmachen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und nur als Beispiel, die ganzen großen Konzerne haben ja hier in Israel auch Forschungs- oder Startup-Scouting-Einrichtungen. Das heißt von Huawei über VW, über die Versicherungen, über Amazon, alle möglichen. Ja. Das heißt, es kann durchaus interessant sein, über die Israel-Connection hier zum Mutterhaus vorzudringen, weil wenn Sie an VW Deutschland schreiben, dann viel Glück, da auf die richtige Person zu treffen. Und hier ist dieser Startup Scouting Hub, sind halt nur 4-5 Personen. Die wissen aber, mit wem man in Deutschland sie connecten muss. Und wenn es aus Israel kommt, dann ist es ja auch eine gewisse Empfehlung, weil es ist ja deren Aufgabe, dass sie Startups scouten. Ja, in dem Sinn kann das durchaus eine zielführende Strategie auch sein.
Welche Branchen sind denn jetzt in Israel die großen? Also aus welchen Branchen sollten internationale oder österreichische Unternehmen denn kommen? Cybersecurity ist ja ganz klar.
Das große Thema ist AI, also künstliche Intelligenz in eigentlich allen Bereichen, von der Landwirtschaft über Produktion selbstverständlich bis zum Banking. Also AI ist jedenfalls in aller Munde. Sonst hat natürlich Israel auch mit Technologien, die im Zuge der Pandemie ins Homeoffice eingezogen sind, von Absicherung der Programmierung, Absicherung des Teleworking, über Financial Services, über Cloud Computing. Also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Mittlerweile eine Technologie, die mich fasziniert, ist, dass man mittlerweile sogar schon über AI die nächste Attacke im Darknet voraussagen will. Da sieht man schon, wie weit man hier vordenken kann, ob das auch alles nachhaltig ist und tatsächlich den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg dann darstellen wird sich zeigen. Momentan fließen jedenfalls so viele Gelder in Startups wie nie zuvor und viele gehen auch an die Börse in New York, an der Nasdaq sind die drittmeisten Firmen, haben israelischen Ursprung. Gelder sind momentan vorhanden für diese Technologien.
Hat sich etwas denn geändert jetzt durch Corona, die Pandemie? Da ist natürlich Israel auch oft Vorreiter, aber in Bezug auf Internationalisierung bei jungen Unternehmen, auch israelische Unternehmen, haben sich die Strategien anders entwickelt eventuell? Gibt es einen anderen Weg, wie man durch die Pandemie den Weltmarkt erobert?
Oder gefragt, anders gefragt vielleicht, hat sich auch, wie sehr hat sich so ein technologieaffines Land eingestellt auf Online-Arbeit und das Ganze? Das ist vielleicht auch ein interessantes Thema für die Startups.
Ja, ja. Also generell vom Arbeiten her muss ich sagen, dass Zoom-Meetings, auch wenn wir jetzt nur ein paar Kilometer voneinander entfernt sind, durchaus zur Regel geworden sind. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil bevor man sich eine halbe Stunde durch den Verkehr staut oder eine Stunde und dann wieder zurück, und das Ganze hätte auch ein Zoom-Meeting sein können, na dann machen wir es doch gleich als Zoom-Meeting. Und wenn man wirklich sich sehen muss, dann nehmen wir das auch auf sich. Also insofern hat sich die Wertigkeit von physischen Treffen schon geändert. Und wir haben auch gesehen, dass die, ich habe jetzt gerade von Finanzierungen gesprochen, dass hier auch das Fehlen von physischen Treffen keine Hürde war. Auch im letzten Jahr, wo das noch mehr eingeschränkt war, sind Milliarden geflossen in Startups. Das hat sich geändert. Und von der Arbeitswelt, wie soll ich sagen, manche Unternehmen haben ja auch Homeoffice Forever angekündigt. De facto ist es aber dann doch so, dass das zu einer, würde ich sagen, drei bis vier Tage Woche im Büro übergegangen wurde und ja, ein bis zwei Tage aus dem Homeoffice gearbeitet werden. Ja, was die Technologien anlangt, wie gesagt, Israel hat davon sehr profitiert. Und wird gezogen von diesem Trend der Digitalisierung.
Okay, perfekt. Lisa, sollen wir zum dritten zum nächsten Kapitel gehen? Im Bereich wir vielleicht noch einen. Bitte, Lisa.
Ja, Stichwort Success Stories und Stichwort Fails. Oder gibt es eine Failure Culture in Israel? Wie steht es um die?
Also Failure Culture gibt es auf jeden Fall. Es steht keiner an, nicht zuzugeben, dass er mit irgendeiner Unternehmensgründung oder etwas ja auch in den Sand gesetzt hat. Das gehört dazu. Die Best Practices, da würde ich vielleicht ganz gerne ein österreichisches Unternehmen auch nennen, aus der Logistikbranche, das hier für eine große Supermarktkette ein Großlager aufbaut. Und die sind quasi über einen, würde ich sagen, Standardvertrag hereingekommen. Und das Tolle ist aber, dass diese große Supermarktkette sie auch viele neue Technologien hier ausprobieren lässt und sie eigentlich eine riesen Sandbox haben für ja neue Technologien und die auch sehr gewillt sind, die selbst auszuprobieren und anzuwenden. Also hier verschränkt sich eigentlich klassisches Exportbusiness mit Innovation. Das ist sicher eine Success Story. Zu den Fails, da würde ich ein Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche nennen, die sich mit einem Distributor nicht einigen konnten, der zusätzliches Geld für Marketing wollte. Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen das selber, haben eine Filiale gegründet und haben eigentlich dann in der Folge nicht den ganzen Markt verloren, aber haben momentan keinen sehr hohen Umsatz. Da sieht man wiederum, wie klein der Markt ist und dass das nicht nur ein Vorteil ist, sondern auch ein Nachteil ist, weil wenn du mal eine schlechte Reputation aufbaust oder wenn du einen groben Schnitzer dir erlaubst, dann ja spricht sich das einfach herum und dann kann das durchaus auch zum Nachteil werden.
Mhm.
Super, danke dafür. Lisa, dann glaube ich, sind wir eh schon fast am Ende angekommen. Was kommt denn da bei uns immer?
Ja, unsere traditionelle Abschlussfrage. Aber nachdem ich gestartet habe, Fabian, würde ich die fast dir überlassen.
Sehr gerne. Lieber Markus, danke für all deine Insights. Waren sehr viele spannende Learnings und Pointers dabei von deiner Seite, die du ja tagtäglich erleben kannst, mit verschiedensten Unterstützungsleistungen für österreichische Unternehmen. Was wäre jetzt so dein persönlicher Erfolgstipp, wenn du nur einen geben könntest für österreichische Unternehmen, die nach Israel expandieren möchten? Was ist so das Ultima Ratio von allen Dingen, die man machen sollte, damit man auf den richtigen Weg kommt?
Also ich würde sagen, man kann mit den Israelis ruhig Tacheles reden. Tacheles ist ja auch bei uns. Wird gebraucht, heißt im Prinzip nicht um den heißen Brei herumreden, sondern sagen, was Sache ist. Ich würde es aber noch mit einem zweiten verbinden, weil ganz, ganz auf eins kann ich mich nicht konzentrieren. Marketing ist alles. Ja? Also es gab Untersuchungen oder die PISA-Studie hat gezeigt, dass Israels Mathematikkenntnisse jetzt nicht so viel besser sind als die anderen Nationen, wirklich auch damit Österreich vergleichbar. Aber in der Selbstwahrnehmung sind sie natürlich top. Ja? Und man darf sich hier schon gut verkaufen. Man sollte sich nicht in falscher österreichischer Bescheidenheit darstellen, sondern ja, wir sind was, wir können was, wir haben ein tolles Land, wir haben tolle Unternehmen. Insofern sind wir stolz drauf und vermarkten wir uns auch als solche.
Super. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder Lisa?
Nein, das war ein super Einstieg für unsere Serie zu Israel. Danke dir, Markus. Danke dir für deine Zeit und Grüße nach Tel Aviv.
Danke euch. Ich freue mich, wenn wir uns hier am Strand sehen und einen Cocktail gemeinsam schlürfen.
Perfekt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.